Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Das soll die letzte Folge von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast vor der Sommerpause sein. Ich freue mich sehr. In der Leitung ist Tino Meyer. Tino, es gab Schweinsohren. Ich mag Schweinsohren, aber die mit Spatenüberzug.
Das ist ein harter Einstieg wieder, Jens, von dir. Ich grüße dich.
Was ist das daran auch?
Ja, ich esse in der Leitung und dann kommt Schweinsohren. Da muss man erstmal schlucken.
Ich hätte ja, gedacht, da muss man schlucken. Da hätte ich auch geschluckt.
Und dein erster Satz war, es soll vielleicht die letzte Folge sein vor der Sommerpause. Und da wollte ich schon sagen, ja, hallo Jens, ja, Verlängerungen sind ja gerade das Thema. Aber da kommst du mit Schweinsohren um die Ecke. Und dann bin ich natürlich gedankenschnell und reaktionsschnell und sage, ja, Jens, für mich gibt's heute zu unserer Aufnahmezeit, also nachdem wir dann aufgenommen haben, ein Schweinsohr. Herrlich. Und zwar das mit Schokoüberzug.
Ja, es gibt kein das, was ist wirklich sehr, sehr lecker. Also du bist versorgt und da frage ich gleich da, wie geht's dir? Was macht die Vorbereitung? Weil der Countdown tickt und weiß gar nicht, ob da im Ernährungsplan unbedingt Schweinsohr steht.
Nee, aber so mein innerer Ernährungsplan war heute auf belohn dich doch mal. Okay. Gönn dir doch mal was. Weil ich hatte heute Vormittag so einen kleinen Indoor-Triathlon.
Oh.
Wie der eine oder andere sicherlich weiß, bist du ja weiter weg. Keine Ahnung, wie dein Wetter ist. Aber hier in good old Germany war heute old fucking Regen am Vormittag.
Ja, ich lampierte davon.
Siehst du, und wie du ja auch weißt, ist Dienstag mein Schwimmtag. Da war ich also früh schwimmen und bin dann durch den strömenden Regen ins Büro gefahren und da haben wir ja ein kleines Fitnessstudio integriert, wo auch Kurse angeboten werden für die Mitarbeiter und sowas. Und dort bin ich erst noch 45 Minuten auf dem Fahrrad gefahren und dann noch 45 Minuten aufs Laufband gegangen. Das war mein kleiner Indoor-Triathlon heute früh. Und da dachte ich, kann ich mir jetzt zum Nachmittag mal ein Schweinsohr mit Schokoüberzug gönnen. Bist du einverstanden?
Da bin ich definitiv einverstanden. Ich muss ja sagen, ich versuche hier hin und wieder auch mal Sport zu machen. Und beim Anblick des Laufbandes oder speziell dann nach Benutzung, nach 35 Minuten, bin ich immer wieder glücklich, dass Paul Will diese verdammte fünfte gelbe Karte gesehen hat. Wirklich. Also da muss ich echt sagen, Gott sei Dank, kann mir nicht vorstellen, da vielleicht über 45 Minuten oder 60 Minuten hinaus mir das anzutun. Und das hätte ich machen müssen. Also weil der Marathon ist nach 10 Kilometern nicht zu Ende. Leider.
Nee, und da fängt er auch noch nicht mal richtig an. Der fängt ja dann erst viel später richtig an. Aber Jens, du musst dich natürlich, also prinzipiell auch mal von deinem Laufband lösen.
Ja.
Ich will ja jetzt hier, ich will ja nicht wieder Trainingswissenschaftler und Klugscheißer daherkommen, ne? Aber auf dem Laufband, da kannst du natürlich auch keine Karriere machen. Wenn du mal über 35 Minuten hinauskommen willst, falls du das willst und du merkst, wie ich das Wort willst, hier nochmal betone. Weil auch der Paul entwickelt sich weiter. Der wird eine Saison schaffen mit 4 gelben Karten und du wirst dich wieder hinreißen lassen irgendwann im Januar zu einer Wette. Dann musst du auch draußen trainieren.
Mache ich ja hin und wieder. Ähnlich wie Stefan Kutschke und so nähern wir uns ganz langsam an Dynamo Dresden an, der ja gesagt hat, er läuft gerne an der Elbe lang, macht ihm gar nichts aus. Also Stefan, ja, vor allem, was uns eint sicherlich, aber da sind wir nicht irgendwie auf einer Wellenlänge.
Ich habe zum Glück mit Laufen kein Problem. Das war immer was Gutes, aber das ist, ja, ich mache das, weil es gemacht werden muss und an der Elbe entlang und dann ist in Ordnung. Das ist meine Strecke.
Und weil du gerade sagst, alles, was euch eint, ich kann dir noch was sagen, was euch nicht verbindet. Der Stefan Kutschke hat am Wochenende gesagt, Urlaub ist für ihn auch zu Hause schön. Ja, der muss nicht durch die Welt reisen.
Ich werde nur zu Hause bleiben. Ja, Tatsache, also, aber das hat ein bisschen private Gründe. Aber ich habe das schon mal gesagt, vor ein paar Jahren im Interview, ich bin es immer schön, wenn ich zu Hause bin. Ich habe mein gewohntes Umfeld und ich finde das halt hier am schönsten. Also klar, der andere, der philosophiert über Kreta und schießt mich dort, ja, alles in Ordnung. Aber ich will zu Hause sein und meine Familie kümmern und da stehen genug Sachen an, die man jetzt abarbeiten muss, weil die Zeit, du warst ja doch häufig nicht da und die Zeit möchte ich jetzt einfach nutzen. Und wenn ich jetzt zu Hause bin, ich habe mein gewohntes Umfeld, meinen Freundeskreis, meine Familie und alle, die es gut mit mir meinen, da bin ich froh. Das ist für mich Urlaub. So ehrlich bin ich, ich muss nicht da am Strand liegen, das ist nicht mein, das ist für mich Urlaub.
Jetzt verrat doch endlich, wo du bist.
Ich bin gerade auf der Reise, ich bin wirklich beim Auswahl meiner Urlaubsländer nicht besonders kreativ. Ich liebe ja die Vereinigten Staaten und bin rübergeflogen nach Chicago habe 2 Tage in Chicago gemacht. Chicago wirklich Top-5-Stadt in den USA. Wirklich, du kannst es bestätigen, weil du hier mal einen Marathon gelaufen bist, wie du mir gesagt hast. Eine traumhafte Stadt, wirklich mit viel Flair, mit viel Sehenswürdigkeiten am Michigansee gelegen. Hat wirklich ein tolles, tolles Flair und ist nicht zu groß. Ist sicherlich eine große Stadt, aber man kann es dort gut aushalten. Und will mich dann so langsam jetzt per Roadtrip, ein bisschen Route 66, gen Westen vorkämpfen. Und bin in St. Louis gewesen. St. Louis habe ich Baseball mitgenommen. Total, weil du Regen gesagt hast, verregneter Tag gewesen. Es hat gegossen in Strömen und dann haben die das Spiel um 2 Stunden verschoben und konnte dann trotzdem später gespielt werden und war ganz nett. Guck ja immer gerne mal beim Baseball vorbei. Und wie gesagt, ich versuche mich jetzt so langsam gen Westen vorzukämpfen. Irgendwie will ich in L.A. dann irgendwann landen.
Okay, da hast du ein bisschen was vor dir. Was ich dir aus der Heimat erzählen kann, dass in Sachsen-Pokal-Endspiel nicht verschoben wird, wenn es regnet. Die haben also am Samstag durchgezogen und es hat ordentlich vom Himmel gekippt, in der 2. Halbzeit vor allen Dingen. Ich habe es aber auch nur am Fernseher verfolgt.
Ich habe es im Live-Ticker verfolgt und da war auch von einem Wolkenbruch da immer die Rede. Da konnte ich mir vorstellen, was dieser Wolkenbruch so für eine Aussagekraft hat. Und mir wurde berichtet, dass es mächtig geschüttet hat. Das war ja auch auf den Bildern zu sehen, also dass dort ordentlich was runtergekommen ist. Rekordkulisse. Und damit nähern wir uns mal so langsam an dem Sachsen-Pokalfinale für ein Spiel. Und das hat Heiko Scholz, glaube ich, auch ziemlich geflasht, wo es ja nur um diesen Pokal ging. Aber es stand natürlich auch eine Menge Prestige und eine Menge Derby auf dem Plan und deshalb hat es die Leute dann doch angelockt.
Das ist doch wichtig, was die Fans hier abgerissen haben in dem Jahr. Nicht bloß Fans, auch die Zuschauer und Sponsoren, alle, die hier um die Namen rumschwungen. Das war einmalig. Wir haben es leider nicht geschafft sportlich mit dem Aufstieg. Und das zweite Ziel war Pokal. Und dass man den Winzen dann auch hier das erste Mal, glaube ich, hier in Dresden vor so einer Kulisse, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja eigentlich heute ein Spiel, wo es um nichts mehr geht. Und da war so viel Power drin und da muss man allen Beteiligten ein Riesenkompliment machen. Klar, es ist ein bisschen versöhnlich, trotzdem tue ich mich über die 2. Halbzeit sehr ärgern.
Ich meine, es ist jetzt in Samstag, irgendwie 2-3 Wochen vor den Sommerferien oder 4 Wochen sind es. Es stand wahrscheinlich auch nichts anderes groß auf dem Plan. Und es war ja letztendlich auch mal ein Spiel, was man ein Stück weit, ich sag mal, genießen konnte, egal für wen man mitfiebert oder auf wessen Seite man steht, weil es, wie Heiko Scholz erst nach dem Spiel richtigerweise sagte, es um nichts mehr ging oder um nicht mehr viel ging. Vorher hat er das ja immer ein bisschen anders formuliert, verständlicherweise. Und es hat sich, und da gebe ich ihm aber vollkommen recht, dafür, dass es um nichts mehr ging, war es aber ein ordentliches Spiel, also mit ordentlich Feuer und ordentlichem Temperament im Spiel. Und also es war jetzt kein müder Sommerkick.
Nee, also ich fand auch gerade in der ersten Halbzeit, da gab es ja auch ordentlich Trash-Talk. Also da hast du schon gemerkt, Mensch, beide Mannschaften sind jetzt nicht in Freundschaft geeint.
Das stimmt, ja. Ich meine, Prestige-Duell, der Begriff, meine, manches wird inflationär gebraucht an Worten, aber Prestige-Duell, Dynamo gegen FC Erzgebirge, das stimmt schon. Und das hatten wir ja letzte Woche auch schon gesagt, ne, in unserer kleinen Vorausschau, dass selbst Freundschaftsspiele zwischen diesen beiden Vereinen selten das Prädikat Freundschaft verdient haben.
Ja, auf jeden Fall. Also da hast du komplett recht. Am Ende Dynamo, der verdiente Sieger, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es war ein sehr intensives Spiel, auch lange Zeit ein verteiltes Spiel. Aber ich glaube, Dynamo hatte die besseren Chancen und hat es am Ende dann in der Verlängerung eben auch gemacht. 2 Tore, Panagiotis, Flavodimos. Man könnte sagen, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ne? Ja. So geht er jetzt nach 4 Jahren Dynamo als der Held des Sachsen-Pokalfinals in die Vereinshistorie ein.
Es ist verrückt. Also auf der Bank haben wir dann auch gesagt, als er das zweite macht, das gibt es eigentlich gar nicht. Aber ja, steht 2-mal richtig, macht ihn rein und heute der Matchwinner.
Dann konnte ich ja hier gegen Duisburg nie bringen und da haben wir auch nochmal gesprochen und das hat er einfach verdient. Der hat mit mir hier herrliche 4 Jahre gehabt und so ein Spieler, der ja eigentlich nur immer wieder durch Verletzungen hinten reingeworfen wurde, nie wegen Leistung. Und dass der dann noch einmal die 2 Dinger macht, da freue ich mich natürlich für ihn ganz besonders.
War für ihn sicherlich ein besonderer Moment. Heiko Scholz hat auch gesagt, klar, ich wollte den Panna unbedingt nochmal spielen lassen. Ich hatte mit ihm 4 tolle Jahre. Und ich glaube, bei der Mannschaft auch richtig gut angesehen. Das hört man immer wieder so raus. Auch bei vielen Fans, also viele Fans mögen Panagiotis Flachodimos. Die haben auch immer wieder nachgefragt, warum spielt der nicht, warum spielt der so wenig. Er war jetzt sicherlich nicht der Lieblingsspieler von Markus Anfang. Muss man einfach dazu sagen. Aber er ist natürlich auch verletzungsanfällig gewesen. Und man hat schon gemerkt, der wollte es am Samstag nochmal allen zeigen oder wollte zeigen, seht her, ich kann's.
Ja, ich glaube, bei ihm kam ja in der Vergangenheit vieles zusammen. Ne? Unterm Strich stehen jetzt, glaube ich, wenn ich mir die Zahl richtig gemerkt habe, 47 Pflichtspiele in 4 Jahren.
Ist nicht besonders viel.
Das schafft mancher in einer Saison, ja. Hat die Sachsen-Pokalspiele dazu rechnen. Das sagt einiges, aber wenn man dann hinter die nackten Zahlen guckt und nach Gründen sucht, hast du die zwei entscheidenden benannt. Ne? Das eine ist sein riesiges Verletzungspech, muss man ja schon sagen. Also immer wieder zurückgeworfen worden. Und da behaupte ich mal, kriegen wir nur die Spitze des Eisberges mit. Die kleinen und großen Blessuren werden ja da manchmal auch geschickt kaschiert. Aber bei ihm war immer irgendwas. Und wenn mal nichts war, war beispielsweise Alexander Schmidt mal Trainer, ne? Da erinnere ich mich, als sie dann aufgestiegen sind, war Flacho Dimos einer dieser belebenden Elemente so für die letzten 4, 5 Spiele. Ja. Und dann war eben auch mal wieder Markus Anfang Trainer oder davor Markus Kolczynski und da sah es für ihn jetzt eben auch nicht so gut aus. Es gibt, weil du gesagt hast, nicht viele Fans und das habe ich auch immer wieder gehört, wenn du dich mit Leuten unterhältst, warum spielt Flacho Dimos nicht? Ja. Warum spielt Flacho Dimos nicht? Das ist echt eine der zentralen Fragen gewesen, die man immer wieder gehört hat. Die Antwort haben wir jetzt gerade gegeben.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, er hat ja am Samstag dann geschwiegen. Für ihn war das so eine innere Genugtuung.
Das hat man ja gesehen mit dem Torjubel, ne? Nach dem 1:0, was er erzielt hat. Da sagen ja Gesten in diesem Fall mehr als 1000 Worte. Und das stimmt, was du gesagt hast. Er ging dann in den Katakomben des Harbi-Stadions an den wartenden Journalisten vorbei. Muss man akzeptieren in dem Moment. Klar, so geht er jetzt wortlos aus Dresden weg. Vielleicht erklärt er sich nochmal in den sozialen Medien. Auch das ist ja jetzt eine ganz gängige Praxis, dass man sich dann nochmal mit ein paar mehr Zeilen dort verabschiedet. Vielleicht kommt da noch was. Ansonsten, ja, ist irgendwie eine schwierige Zeit gewesen, wobei ich ganz klar auch sage, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es da jetzt diesen Cut gibt, auch für ihn selber. Er wäre gerne geblieben, klar, aber ich glaube, Dynamo muss sich irgendwie neu aufstellen. Und wenn du die Reihen so durchgehst, fällt mir dann auch gleich wieder Kevin Ehlers ein, über den haben wir oft im Podcast gesprochen, dass er jetzt geht und sogar noch aufsteigt zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Ja, das ist schon wieder eine Geschichte für sich, aber ich glaube, an sich ist es eine absolut richtige Entscheidung, auch für den Jungen zu sagen, ich brauche mal eine Luftveränderung, ich muss mal was anderes machen.
Naja, ich glaube, manchmal hast du im eigenen Stall ein ganz anderes Standing, vielleicht auch gar nicht so ein hohes Standing, wie du es woanders hast. Also ich habe auch mit den Ohren geschlackert, als ich gehört habe, Mensch, Kevin Ehlers, Eintracht Braunschweig, das wird was. Er steigt auf in die zweite Bundesliga. Und auch bei manch anderem sagst du, mein Gott, ganz so schlecht haben sie ja nicht abgeliefert. Und auch eingedenk der Rückrunde meinte ich das. Also die Rückrunde war jetzt nur nicht irgendwie dafür angedacht, da groß Werbung in eigener Sache zu machen bei dem einen oder anderen Spieler.
Das stimmt. Aber jeder Spieler für sich hat halt schon eine Qualität. Das haben wir auch immer wieder betont. Na klar, als der suchende Verein siehst du ja zuerst mal die Qualität des Spielers und jeder Trainer sagt dann, lass den mal zu uns kommen, ich biege den wieder hin. Und das ist ja, glaube ich, auch genauso die richtige Herangehensweise. Und du hast es gerade gesagt, wenn man dann durchgeht mal die Abgänge, Paul Will wechselt zum Bundesliga-Absteiger nach Darmstadt, Luca Herrmann wechselt zum SC Paderborn, ein sehr ambitionierter Zweitligist. Kevin Ehlers bei Dynamo, jetzt kann man ja fast auch sagen, jahrelang Reservist gewesen oder konnte sich dann nie, wechselt zu einem Traditionsverein und, sage ich mal, ja, ein Verein, der vielleicht mit Dynamo vergleichbar ist, der ein Stück weit Fahrschulmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga ist und jetzt gerade, so scheint es dabei ist, sich in der zweiten Liga zu etablieren, dass der Ehlers holt, klar, muss man auch erstmal sagen, ist auch mal ein Statement.
Ja. Und dann gehst du in der Champions League-Verein.
Genau, und wir können die Liste fortsetzen. Stefan Triljacar, da gibt's ja auch, habe ich auch Stimmen gehört, was will er denn dort? Dort ist er ja nur der dritte Mann. Und ich sage, das ist doch eine Riesenchance. Das ist doch eine Top-Chance. Und dann schließt sich der Kreis bei den Torhütern, sind wir bei Daniel Mesenhöhler. Der kam im Winter als Ersatz für den verletzten Triljacar für ein halbes Jahr als Aushilfe und ist jetzt der neue zweite Mann und hat einen neuen Vertrag bekommen und ist wieder back in business. Und da fällt mir wiederum Patrick Wiegers ein, der vor Jahren eine ähnliche Torwartkarriere gemacht hat, eigentlich mit dem Fußball aufgehört hat, sich schon an der Uni in Regensburg eingeschrieben hat. Und dann glaube ich, weiß gar nicht, wer verletzt war, Dynamo Torhüter waren ja oft und immer wieder verletzt. War es Benny Kirsten, der verletzt war? Jedenfalls wurde ja Patrick Wiegers dann geholt und war dann irgendwann auch mal die Nummer 1.
Auf jeden Fall. Mit Video werden wir sicherlich auch mal in einer der nächsten Folgen sprechen. Haben wir uns auf jeden Fall für die nächste Saison vorgenommen. Das könnte sicherlich auch sehr interessant werden, wie er die Dinge rund um Dynamo Dresden so bewertet. Aber das mal nur am Rande. Ja, du machst ein paar Themen auf, die ich mit dir besprechen will. Zum Beispiel die Spieler, die gegangen sind oder die jetzt gehen werden, die werden wir natürlich ausführlich besprechen. Auch die Verlängerung mit Stefan Kutschke, das ist sicherlich ein ausgiebiges Thema. Lass uns den Samstag dann nochmal abrunden. Was ich toll fand, war das Gedenken an den verunglückten Fan, der eine Woche zuvor bei diesem tragische Unglück auf dem Hauptbahnhof gestorben ist. Wichtig, dass das Dynamo gemacht hat. Finde auch gut, dass es da jetzt eine Spendenaktion gibt. Ist ja beim Bischofswerder FV anstellig gewesen und gibt es jetzt eine kleine Spendenaktion. Also wer da den ein oder anderen Euro hat, da ist sicherlich jede Spende gewünscht und gebraucht. Das fand ich gut, weil da merkt man wieder, wir sagen es so oft hier im Podcast, aber oh, das ist das Leben. Also, mein Gott.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja von jetzt auf gleich und dann mit solchen dramatischen Folgen.
Ja.
Wir hatten diese Nuance ja auch schon in der vergangenen Saison immer wieder mal. Das ist halt, das relativiert schon ein paar Sachen. Wenn es um Leben und Tod geht, ist der Fußball halt dann doch nur die schönste Nebensache der Welt. Und am Ende ist Dynamo nicht aufgestiegen. Und ja, eigentlich wäre egal.
Für die sportlichen Beteiligten spielt das Ganze dann eben doch noch eine Rolle, wieso die Saison zu Ende gegangen ist. Ich sag mal, sie ist ansatzweise versöhnlich ausgegangen, jetzt auch mit den letzten Erfolgen. Aber natürlich liegt irgendwie so diese Schwere der Rückrunde über dem Ganzen. Und ja, die Spieler haben sich gefreut, haben gesagt, haben durchgeatmet, aber war eher Erleichterung als jetzt die ganz große Freude über den Sachsen-Pokal-Triumph. Ich glaube, die haben auch öfters mal angesprochen, du wirst deshalb jetzt nicht den Briefkopf verändern.
Ich weiß nicht, persönlich, klar, heute nochmal das Derby gewonnen, aber so richtig guten Gefühl fährt man jetzt nicht in Urlaub. Dafür war jetzt die Rückrunde zu frustrierend, ehrlicherweise.
Dieser Pokalsieg, ja, das ist ein Pokal, das ist ein Finale gewesen, das hast du gewonnen. Das ist ein Derby, das hast du gewonnen und ein halbwegs, sage ich mal, versöhnlicher Ausgang einer Saison, was wir uns alle anders vorgestellt haben.
Das ist halt ein atmosphärisch wichtiger Sieg gewesen. Ne? Es hast schöne Bilder, die da Samstagabend aus dem Habichtstadion ins Dynamoland rausging und kannst so ein bisschen Aufbruchstimmung kreieren, verkaufen und das ist es jetzt erstmal das Wichtigste, was du aus diesem Sieg mitnehmen kannst. Mhm. Und letztendlich gehst du natürlich mit 3 Siegen aus der Saison und so diese erste große Ernüchterung ist ja fast schon wieder weg, ist so mein Gefühl. Weil eben die, dass man sich jetzt eben schon damit abgefunden hat, dass es nicht geklappt hat, weil es eben schon 3-4 Wochen her ist, dass klar ist, Dynamo wird nicht aufsteigen, ne? Das wäre jetzt was anderes, wenn wir auf gestern Abend gucken, wenn du als Fortuna Düsseldorf eigentlich schon sicher für die Bundesliga planen kannst.
Ja.
Und dann verlierst du dein Heimspiel. Also das ist ja wirklich unfassbar. Und da kamst du bei Dynamo jetzt eher so in Dosen, ne?
Ja, wir hatten es letztes Jahr, glaube ich. Also was Düsseldorf gestern erlebt hat, war so ein bisschen unser Map-Moment. Also
ja,
in einem Spiel irgendwie so alles zu verzocken, wo niemand damit gerechnet hat.
Aber ich würde sagen Meppen hoch 4, weil die Fallhöhe schon nochmal eine ganz andere sicherlich gewesen ist gestern Abend, auch mit der Vorgeschichte und so weiter. Aber klar, im Gedanken bist du schon weiter. Ne? Und
ich fand es echt schlimmer.
Aber das Dynamo-Land ist groß. Wir können an der Stelle sagen, Lucia rückte wieder in die Startelf in Bochum. Im Hinspiel hat er nicht gespielt von Anfang an. Und schon läuft's.
Mhm.
Und so ist zumindest ein Ex-Dynamo, spielt weiter in der Bundesliga. Der andere, der sonst vielleicht aufgestiegen wäre, Christoph der Ferner, hat es eben nicht geschafft.
Ah, beim Bob Bundesliner, an den musste ich gestern auch denken. Der wird doch einen schönen Abend gehabt haben.
Das stimmt. Plötzlich hatten wir eine gewisse Nähe zum VfL Bochum.
Ja, die habe ich nur wegen der Currywurst, aber jetzt auch wegen des Bob-Bundestrainers. So, zurück zu Dynamo. Was ich oft mir überlege ist, das lässt sich jetzt natürlich schlau daherreden, warum hat Markus Anfang nicht mal häufiger einfach auf die jüngeren Spieler gesetzt? Einfach auch in den Momenten, als schon nicht lief. Also, ich sag mal, in einem Spiel gegen Viktoria Köln oder Saarbrücken, da war die Sache ja schon verfahren. Einfach mal was verändern. Einfach mal auch eine Aktion machen.
Ich glaube, Verfahren ist da genau das richtige Stichwort. Ich meine, von außen und rückblickend lässt sich's immer gut analysieren.
Klar.
Also gerade Jonas Oehmichen hat er ja am Ende nicht mehr spielen lassen, richtig. Aber er hat's immer mal versucht. Und ich glaube, was war da das Knackpunktspiel?
Plauen, würde ich sagen.
war es das, genau, es war das Plauenspiel, was er vielleicht für sich auch, also ich meine jetzt Markus Anfang, für sich als Rechtfertigung auch genommen hat.
Ja.
Auf der einen Seite, klar, es war ein Oberligist, da kann natürlich die vermeintliche zweite Reihe spielen, überhaupt kein Problem. Dann hat sie gespielt, wie sie gespielt hat. Und das war für ihn dann so ein bisschen das Feigenblatt, auch zu sagen, seht ihr, die können es ja auch bloß nie besser, dann kann ich auch mit meinen ersten 14 Mann weitermachen.
Mhm.
Und ja, das ist ja das klare Versäumnis, auch, ich sage mal so, strukturell, perspektivisch, hierarchisch, dass er das nicht geschafft hat, diese jungen Kerle da besser einzubauen. Da rede ich jetzt gar nicht von festen Spielzeiten. Und natürlich hat es Heiko Scholz um Längen einfacher gehabt,
ja, klar,
jetzt ins Tide reinzuwerfen und Menzel wiederzubringen. Das ist alles einfacher jetzt, einfacher gewesen. Aber auch Markus Anfang hätte das machen können, punktuell. Und da reden wir jetzt nicht von, da muss mal Ömichen in die Startelf oder so, aber er hat sie ja gar nicht mehr spielen lassen. Und er hat sie ja nur in den Kader berufen, um die U23-Regel vollzukriegen. Und das ist jetzt, das entspricht ja auch nicht der Vorgabe oder des Ansinns des Vereins, den auf dem eigenen Nachwuchs zu setzen. Und da will ich auch mal eine Lanze brechen für Markus Anfang. Wenn man die Wahl hat zwischen Ahmed Aslan im Mittelfeld und Jonas Ömichen, da ist doch klar, wie die Entscheidung ausfällt. Und da probierst du es mit Aslan ein Spiel, zwei Spiele, hat zweimal nicht geklappt. Und beim dritten Mal machst du es trotzdem wieder, weil du sagst, ja, der Aslan wird es irgendwann bringen. Wenn sich Anfang für Ömichen entschieden hätte, dann wo der Druck auch groß war, da höre ich doch auch die Kritiker, die sagen, jetzt soll der junge Mann das retten, das ist doch auch nie okay, wir sind so viel Erfahrene im Kader. Insofern, ach, das ist für mich irgendwo, es sind alles Teile für so eine richtig vermaledeite, verfahrene Rückrunde, ja, die immer noch mehr Fragen hinterlässt, als Antworten gibt.
Und trotzdem, es loben alle die jungen Spieler. Heiko Scholz, Stefan Kutschke, Niklas Hauptmann, alle sagen, die sind gute Typen, die sind auch bodenständig, die sind noch nicht abgehoben, alles gut.
Die machen Spaß, die machen im Training Spaß und klar, also ich hoffe, es sind noch ein paar Gespräche offen. Ich hoffe, da bleiben auch noch, der ein oder andere bleibt noch hier. Mich stimmt das positiv, ja, die Jungen auch für die nächste Saison, dass sie sich heute gezeigt haben, dass sie auf sich aufmerksam gemacht haben, hey, mit uns ist zu rechnen. Und das wird auch irgendwo der Weg sein für die nächsten Jahre, Dynamo Dresden, diese eigene Jugend zu fördern und dann auch mit rauszubringen. Und ich meine, wir haben gute Spieler, die muss man langsam aufbauen, darfst jetzt nicht verbrennen, aber das ist dann irgendwo auch die Aufgabe in der Mannschaft, ja, dass du die auf dem Boden behältst, weil wir wissen alle, wie das ist. Ja, die spielen jetzt zwei, drei gute Spiele und dann geht das schnell in die falsche Richtung. Das soll es nicht sein, das sind alles ganz feine, vom Charakter saubere Jungs und die brauchst du.
Und klar, es ist unsere Aufgabe drumherum, den Jungs so ein Gerüst zu geben, woran sie sich orientieren können und hat auf jeden Fall ganz ordentlich funktioniert. Also die Jungen haben Gas gegeben.
Man hat gesehen, dass die Jungs brauchbar sind, gute Jungs sind, Charakter haben und auch gut Fußball spielen können.
Ich sag mal ganz klar, ich erinnere mich gerne an das Trainingslager von vor einem Dreivierteljahr am Ballstuhl zurück, als Toni Menzel überraschenderweise da im Kader auftauchte und ja nicht zu Unrecht nach dem Trainingslager einen Profivertrag erhalten hat. Nun kennen wir nicht alle Details. Ich weiß nicht, wie die Schulkarriere und die Schulverpflichtung von Toni Menzel aussehen. Das ist von außen manchmal leicht zu sagen. Warum hat er jetzt nie gespielt? Vielleicht muss der Freitagmittag auch irgendeine Deutschklausur schreiben, die irgendwie wichtig ist. Und deswegen konnte er nicht zum Auswärtsspiel mitfahren. Sowas soll es ja auch geben. Aber im Grunde, da bleibe ich bei dem, was ich gerade gesagt habe, auf Strecke, auf Wegstrecke, auf 38 Drittligaspiele inklusive Sachsenpokal, ist es zu wenig gewesen an jungen Leuten, die Markus Anfang näher an die erste Profimannschaft, an die erste Profi-Elf herangeführt hat.
Weil er das ja immer proklamiert hat, ja, ich nehme doch die jungen Spieler mit und das ist für mich ganz wichtig und so. Aber er hat sie eben nur mit ins Trainingslager genommen. Darüber hinaus passierte dann wenig mit den jungen Spielern. Und Tino, wir müssen ja nur sagen, das war ja ein goldener Jahrgang, dieser A-Jugendlehrer-Jahrgang von 2023, also vom Vorjahr, die da in der A-Jugend-Bundesliga so gerockt haben.
Ich meine, du sagst es, ne, goldener Jahrgang, da waren schon ein paar Top-Talente dabei.
Ja.
Da fällt Dynamo die noch fehlende zweite Mannschaft ein Stück weit auf die Füße.
Mhm.
Aber zum anderen, ach, vielleicht hätte man, nee, man hätte es irgendwie machen. Man muss eine Möglichkeit, eine kreative Möglichkeit finden. Ich dachte so, mal meine Beobachtung in der Vorsaison, ich dachte so, der Paul Lehmann, warum baut man den jetzt nicht irgendwie ein Stück weit dauerhaft ein? So ähnlich wie das Christian Fjell damals mit dem Kevin Ehlers gemacht hat. Den kannte ja keiner, also den Ehlers. Und dann ist der mit 18 Zweitliga-Stammspieler gewesen. für mich wäre so Paul Lehmann echt eine Möglichkeit. Dann hätte man vielleicht Claudio Kammerknecht auch gar nicht auf rechts schieben müssen. Und also, aber Markus Anfang wird seine Gründe haben. Er war ja da auch Cheftrainer und nicht ich. Insofern, aber so hätte man vielleicht auch in Spieler einbauen können. Ich bin da ganz bei Sören Gonter, dieser goldenen Generation. Du musst es schaffen, 1-2 Spieler in diesen erweiterten, sag ich mal, Stammkader reinzukriegen. Ja. Weil unter 15 Leuten müssen sich dann 1-2 aus diesem goldenen Jahrgang wiederfinden. Weil die dritte Liga eben auch die dritte Liga ist und nicht zweite Liga oder Bundesliga.
Ja, einer, der sich jetzt um die jungen Spieler auch kümmern soll, ist Stefan Kutschka. Er will jetzt nicht als Papa der Kompanie genannt werden, aber ich glaube, das wird schon noch eine wichtige Aufgabe, weil die Jüngeren schauen natürlich zum Stefan Kutschka hoch. So wie Stefan Kutschka uns das ja mal gesagt hat, wie er immer bei zu einem Mike Marefeld auch geschaut hat, schauen die jetzt zu einem Kutschka hoch und sagen, Mensch, so wie der, das wäre schon mein Traum. Und das wäre schon nicht ganz schlecht.
Wenn Sie mich nicht mit dem Vater ansprechen, wäre schön, aber die machen mir Spaß. Und ich mag das, wenn die eine klare Vision haben und die sagen, die wollen für Dynamo Dresden eine Profimannschaft, wollen die spielen, die wollen das Heimspiel erleben, die wollen Auswärtsspiel erleben. Das ist, du merkst ein Brennen für den Verein. Und ich habe andere Spieler auch schon im jungen Alter kennengelernt. Und ich meine, ihr wisst alle, wie das ist, wenn junge Spieler irgendwo mit 17, 18, 19 Jahren Gehälter verdienen, die an Utopien nicht mehr zu übertreffen sind. Die Jungs sind alle bodenständig und die wissen, auf was es ankommt. Und vor allem, das sind alles Jungs von hier. Das ist auch nochmal was. Ja? Also, du brauchst Bezug zum Verein, du brauchst auch vielleicht eine Region, deswegen auch mit Tim Schreiber. Das ist das, worauf es ankommt. Und wir brauchen auch Sachen oder Spieler, die sich mit der Sache identifizieren können. Und davon sprechen wir ja immer. Und ich freue mich auf die Zeit, was kommt.
Also diese Vertragsverlängerung mit Stefan Kutschke ist ja eine überraschend emotionale Personalie, und zwar in beide Richtungen. Auf der einen Seite ein Fanwunsch, ne? Identität bewahren, Kutschke verlängern, war das Plakat, was wir zum letzten Heimspiel gegen Duisburg vom K-Block gesehen haben.
Und du hättest anderen, ja, eine Verlängerung am K-Block gewünscht. Ne? Nach dem Sieg, nach dem 2-0 in der Verlängerung, habe ich im Newsletter gelesen, hast du ja gesagt, Stefan Kutschke, war eure Prognose, verlängert am Samstag nach dem Spiel vom K-Block.
So, das ist auch immer eingetreten.
Aber in der zweiten.
Das wäre so mein dramaturgischer Höhepunkt gewesen, wo ich so dachte, okay, letzte Saison war Kutschka am Mikrofon und hat eingeschworen, wir wollen aufsteigen. Und wie kannst du jetzt aus der Saison rausgehen? Und um das Saison dann doch irgendwie mit einer positiven Nachricht abzuschließen, habe ich Stefan Kutschke mit dem Mikrofon am K-Block gesehen, so imaginär. Es kam dann anders, 3,5 Stunden vorher hat der Verein die Vertragsverlängerung per Pressemitteilung bekannt gegeben.
Und auch schön in den sozialen Netzwerken, wo er sich dort hinsetzt und
genau.
Ihr müsst weiter mit mir vorlegen. Ich sag mal, Wissen ist da, war auch seine Kritiker, glaube ich, gemünzt.
Ja, deswegen.
Ich bin froh, dass ich noch da bleiben darf, dass man noch gewollt ist, ist auch klar. Und ich wollte nirgendwo anders mehr hin. Und jetzt greifen wir, ich habe es ja gesagt, ihr müsst mit mir vorleben nehmen. Die einen freuen sich, die anderen sagen, ach nee, den müssen wir schon wieder sehen. Alles in Ordnung. Also nochmal, ich mag es auch, wenn einer sagt, den kann ich nicht leiden, das passt alles. Ich will helfen. Ich will einfach helfen und möchte einen Teil von dem, was ich auch mitverbockt habe in dieser Saison, wieder mit gerade rücken.
Deswegen sage ich ja, ich finde das schon krass, eine sehr, sehr emotionale Personalie, eben in beide Richtungen. Es gibt eben genau die, die auch gesagt haben, oh Gott, warum denn noch Kutschke und warum denn der und wann hört denn das endlich mal auf? Und ja, haltet den meinetwegen im Verein, aber bitte nicht mehr auf dem Spielfeld. Da bin ich Tatsache ein Stück weit wahrscheinlich genauso überrascht wie der Stefan Kutschke selbst, weil ich sage, lass doch den noch weiter Fußball spielen. Also gerade jetzt in der dritten Liga, in dem Zweitligakader hätten wir nochmal neu diskutieren können, aber in der dritten Liga.
Ja, ich bin komplett bei dir. Also da sind die Gemüter komplett gespalten und ich verstehe es aber trotzdem nicht, was man jetzt Stefan Kutschke anhaftet. Also sicherlich hat er seinen Teil und da hat er auch gesagt, ich habe auch meinen Teil beigetragen, dass es nicht geklappt hat. Aber er hat ja zweistellig getroffen. Was hat man denn sonst noch erwartet von ihm? Und er ist kein Ronaldo oder kein Messi dort vorne drin. Im Endeffekt entscheidet das Ganze dann Thomas Stamm als neuer Trainer. Und ich glaube nicht, dass Stefan Kutschke jedes Spiel in der kommenden Saison von Beginn an über 90 Minuten bestreiten wird. Also das wäre blauäugig. Und man wird sicherlich dort vorne auch noch was machen müssen.
Ich bin da total gespannt. Und mich beruhigt ja erstmal mit dem Blick von außen, wenn Stefan Kutschke sagt, er hat mit Thomas Stamm gesprochen. Das signalisiert mir ja jetzt erstmal, die beiden haben sich ausgetauscht Und das ist für Thomas Stamm auch vollkommen okay, dass Stefan Kutschke da ist. Mhm. Das finde ich ja erstmal atmosphärisch eine wichtige Voraussetzung. Dann ist Robin Meissner da, dann ist Tom Zimmerschied da, es ist Jakob Lemmer da, Niklas Hauptmann ist noch da. Also es ist gerade, was die allererste Reihe ist, ist es ja nicht so, dass jetzt allzu viele Abgänge gegeben hat. Und jetzt wird man wieder sagen, ja, aber hör mal mit dem Lämmer auf. Ich denke halt, wenn ein neuer Trainer kommt, ein neuer Impuls, das kann auch nochmal einen Schub geben. Mhm. Und bei Robin Meissner bin ich jetzt inzwischen ja auch sehr überzeugt davon, dass er einfach falsch eingesetzt wurde. Und dass man vielleicht, keine Ahnung, was jetzt Thomas Stamm für ein System spielt, aber ich glaube, in Robin Meissner ist mit einer Doppelspitze immer besser aufgehoben. Und keine Ahnung, wie Thomas Stamm das lösen wird. Aber ich musste da schon wieder lachen, als ich drüber nachdachte. Und da werde ich es jetzt mal erzählen, Jens. Nachdem ich also letztes Jahr, also die jetzt ablaufende Saison, große Hoffnung auf Manuel Schäffler setzte.
Oh, was kommt jetzt?
Pass auf, genau. Die sind ja dann bitter enttäuscht worden.
Ja.
Also ich glaube, der Manuel
liegt wirklich am Erben.
Ja, also ich glaube, der Manuel Schäffler war mit der Saison nicht zufrieden und ich aber halt eben auch nicht, ne? Und ich war aber überzeugt, dass da was gehen könnte in dieser Saison. Hat jetzt aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und ich habe jetzt so das Gefühl, dieser Robin Meissner, der ist dieses Jahr deutlich unter Wert geschlagen worden. Und der hat ja punktuell aber doch immer wieder gezeigt, dass er diesen Torriecher hat und dass er auch als Stürmertyp nun mal ein anderer ist als Kutschke. Und ich glaube, der Robin Meissner startet in der nächsten Saison durch. Ich sage aber nicht, wie oft er trifft. Weil ich habe ja auch dazu gelernt. Ich habe da aber auch dazu gelernt. Außerdem hat doch die Sommerpause gerade erst begonnen. Ich kann mich doch jetzt nicht schon festnageln lassen. Am Ende wird er nächste Woche wegverpflichtet und dann stehe ich wieder da.
Ich muss mir ja mal eine Notiz machen, dass ich dich in der ersten Folge nach der Sommerpause gleich mal drauf anspreche, wie viel Tore Robin Meissner in der dritten Liga, ja, sehen wir keinen Sachsen-Pokal dazu, machen wird.
Da kommt eine klare Aussage von mir.
Gut, da bin ich gespannt. Ich fand es auch gut, Stefan Kutschke hat ja dann am Samstag das erste Mal wieder gesprochen nach einer richtig schwierigen Zeit. Sportlich, aber vor allem natürlich, was das Ganze drumherum für ihn betrifft, diese perfiden Drohung da gegen ihn und seine Familie, und da hat er ein gutes Statement dazu abgegeben, gesagt, alles schön und gut, man kann sich ausdiskutieren, aber was da teilweise in den sozialen Medien abgelassen wird oder über anonyme Quellen, wie bei ihm dann über diese Morddrohung, das geht einfach nicht, und da müssen wir alle gemeinsam auch wieder auf ein anderes Niveau kommen, also weil man kann sich ausdiskutieren, Auge in Auge kann man sagen, auch mal anders sehen und kann sagen, du, das sehe ich anders, bin ich anderer Meinung, und dann geht man auseinander und sagt, okay, akzeptiere deine Meinung, du meine. Und das hört ja beim Fußball leider nicht auf. Wir haben so viele Themenfelder in der Gesellschaft, wo wir anderer Meinung, unterschiedlicher Meinung sind, aber das muss man einfach mal akzeptieren. Und im besten Fall findet man den Konsens, aber es ist offenbar ein schwieriges Feld, und Stefan Kutschke hat das ganz besonders dramatisch erlebt.
Wenn Leute das probieren, so wie es abgelaufen ist, und ich meine, wenn du Einladung zu einer eigenen Beerdigung bekommst und so weiter, und vor allem, wenn Familie mit reingezogen wird, ist irgendwo eine Grenze für mich erreicht, das ist zu viel. Also nochmal, wir sprechen über Social Media und Kommentare, ob einer jetzt Kutschke leiden kann oder nicht, oder ob der blind ist und nicht, das verstehe ich alles. Also lass das bei dem Spieler Stefan Kutschke und zieh nicht andere mit rein. Das ist eine Privatsphäre und darüber muss man sprechen. Wir waren bei etlichen Sachen, die dann hier gekommen sind, aber mir geht es ums Prinzip. Das lässt eigentlich kalt. Irgendwann sagst du dir, was ist denn der Sinn und Zweck dahinter? Man kann es nicht verstehen, aber ich bin froh, dass meine Familie und mein Freundeskreis und auch der Verein da so stark geblieben ist. Aber es macht was mit einem, das kann ich sagen. Das geht nicht einfach an dieser Spur vorbei. Ich glaube, das erste Spiel war Saarbrücken Heimspiel. Und da kam die erste. Das macht was mit einem.
Du hast das jetzt gerade ja schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Wenn wir uns mit Stefan Kutschke unterhalten, auf dem Fußballplatz, reden wir ja immer mit dem Fußballer Stefan Kutschke. Und da können wir auch verschiedener Meinung sein. Und ich glaube, Stefan Kutschke, das hast du vorhin schon gesagt, ist der Letzte, der von sich behaupten würde, ein filigraner Techniker zu sein. Und der bringt einen ganz eigenen Spielstil mit, der ihn aber auch weit gebracht hat. Also das muss man an der Stelle auch immer sagen. Ne? Das ist jetzt nie irgendwie ein Wald- und Wiesenfußballer, der mal irgendwie jetzt hier irgendein Erbe profitiert und deswegen spielt. Nee, der bringt schon ganz eigene Elemente ein. Und das kann man auch ablehnen. Da kann man sagen, nein, das möchte ich nicht sehen, das ist nicht mein Fußball, solche Leute sollen bei Dynamo nicht spielen. Das kann man Stefan Kutschke, da hat er ja wirklich recht. Ich habe selten einen Fußballer erlebt, dem man das auch ins Gesicht sagen kann. Und der ihn selber auch mal ein paar deutliche Worte ins Gesicht sagt. Und das muss man sich die Sache mal ins Gesicht sagen. Und dann geht man sich mal aus dem Weg, 5 bis 10 Minuten, manchmal auch 5 bis 10 Tage. Und danach ist wieder gut und dann macht man normal weiter. Und dass er da überhaupt nicht nachtragend ist, das ist wiederum auch eine Qualität. Und was wir aber nie besprechen, was Stefan Kutschke für ein Mensch ist und was er mit seiner Familie macht und wie er seine Freizeit verbringt. Weil das ist nie Teil unseres Gesprächs. Es sei denn, wir haben ihn bei uns im Podcast und wir sagen, Stefan, komm, lass uns mal heute ein bisschen über dein Privatleben reden. Dann reden wir über den Privatmensch. Aber da steht es uns doch allen nicht zu, den Privatmensch Stefan Kutschke zu bewerten. Weil dafür kennen wir ihn doch viel zu wenig. Und das sollten sich mal all diese Hater da im Netz auch überlegen. Wer will denn bitteschön privat bewertet werden von anderen, die ihn gar nicht kennen? Also was nehmen sich denn die Leute raus, über Stefan Kutschke zu urteilen? Die kennen den ja gar nicht. Also wir kennen ihn schon wenig, aber ich behaupte, und das soll jetzt gar kein, das soll uns gar nicht über andere stellen, aber aufgrund unserer beruflichen Tätigkeit haben wir halt doch mit ihm hin und wieder zu tun. Aber viele dieser Leute, die da in den sozialen Medien schreiben, die haben Stefan Kutschke vielleicht bei 17 Heimspielen gesehen, aber das war dann auch das Nächste aus Entfernung. Und die wissen nichts über ihn, außer das, was sie da auf dem Spielfeld sehen. Und dann da ins Private abzugleiten, ist mal abgesehen davon, also was dann auch geschrieben wird und das Niveau, das ist unsäglich.
Das kriecht unter der Wildcard-Narbe, muss man einfach mal so sagen. Und ich finde auch, was sich manche so ausnehmen, was der, gegen den die da gerade dissen und mobben, alles machen müsste. Also das betrifft, wie gesagt, auch nicht nur Fußballer, es betrifft Politiker, trifft natürlich auch unser Klientel. Und ich sag doch meinem Bäcker auch nicht, wie er die Brötchen zu backen hat. Das steht mir auch nicht zu. So, und es gibt aber Menschen, die sich, glaube ich, in allen Berufszweigen bestens auskennen und dann denken, sie müssen demjenigen sagen, wie er seinen Job zu machen hat. Nicht nachvollziehbar. Und wie du gerade sagst, Stefan Kutschke ist sicherlich einer, der für diesen ganzen Verein sehr, sehr wichtig ist. Ich hatte es in der Vorwoche gesagt, der auch für den Kit zwischen den Fans, der aktiven Fanszene und dem Verein steht, der immer da ist, der sich auch nie abduckt und der, glaube ich, identifikationsstiftend ist. Und man braucht solche Spieler. Du kannst ja nicht nur fünf junge Spieler, das ist schön, aber du brauchst eben Spieler, die auch schon ein bisschen was auf der Wiese gelassen haben und auch schon ein paar Minuten für den Verein gespielt haben und wissen, wie Fußball Dresden abläuft.
Ganz genau so ist das. Und von daher ist es für mich einfach nur folgerichtig, was da Samstag passiert ist, dass der Vertrag mit Kutschke verlängert wurde. Vielleicht sogar 5 Jahre, ne, auf die Nachfrage. Also der Verein gibt ja neuerdings jetzt keine Vertragslaufzeiten mehr bekannt. Und auf die Nachfrage oder Frage an Stefan Kutschke, weil er gesagt hat, ja, mit dem Aufstieg das nächstes Jahr, da müssen wir mal jetzt ein bisschen demütig werden. Aber es bleibt sein Ziel, Gegenfrage der Journalisten, also läuft der Vertrag länger als ein Jahr, sagte er wohl kurz und bündig, das ist Interpretationssache. Ja, jetzt können wir mal versuchen zu interpretieren. Vielleicht hängt es an einer Anzahl an Spielen.
Plus Option.
Vielleicht hängt es aber auch am Aufstieg oder Nicht-Aufstieg. Vielleicht hängt es auch einfach, wie sich Stefan Kutschke fühlt. Und ich habe ja, soll ich da noch eine neue Idee? Ich hatte also, du merkst, ich hatte letzte Woche ein bisschen Zeit zu überlegen, ne? Und da habe ich mir überlegt, in der kommenden, also jetzt in der darauffolgenden Saison 25/26, wird ja Dynamo eine zweite Mannschaft wieder an den Start bringen. Und vielleicht wäre dann Stefan Kutschke genau auch diese Integrationsfigur für diese zweite Mannschaft, wenn er sagt, egal ob jetzt die erste aufsteigt oder nicht, er ist dann 36 Jahre, sagt, ach, vielleicht er hat er doch noch Bock zu spielen, statt irgendwo im Management oder in der Geschäftsstelle tätig zu werden und sagt, dann spiele ich noch zweite Mannschaft.
Spieler.
Keine Ahnung, ein Spielertrainer oder eben auch Spieler, so eine Art Standby und macht nebenbei so ein bisschen auch Ausbildung, also im Sinne von durchläuft Stationen im Verein, weil ich glaube, da sind wir uns, ja, ohne dass das bisher irgendwie bekannt gegeben wurde, dass er danach im Verein eine Funktion oder eine Aufgabe erhalten wird, das ist ja, glaube ich, ausgemachte Sache. Und da könnte ich mir das mit dieser zweiten Mannschaft gut vorstellen, aber jetzt sind wir schon ganz, ganz weit in der Zukunft.
Ja, aber das Nichtbekanntgeben von Vertragslaufzeiten bringt es dann natürlich mit sich, dass wir dann spekulieren. Aber es ist ja schön so, oder? Also dadurch können wir jetzt auch immer ein bisschen spekulieren, wie lange hatten wir unterschrieben? 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre und können da über unseren Spekulationen freien Lauf lassen.
Sonst hätten wir vielleicht gar nichts mehr zu erzählen hier.
Nee, das natürlich doch, überhaupt nicht. Also auf jeden Fall. Was ist denn mit Heiko Scholz? Heiko Scholz wird wohl bei Dynamo Dresden bleiben. Aber ich glaube, die Funktion ist noch nicht ganz so klar. Weil so
Zwischensatz.
Hast du nochmal mit Thomas Stamm gesprochen? Hat er gesagt, nee, leider nicht. Oder habe ich das da so also, rein interpretiert?
So wie ich es mitgekriegt habe, wollen die gerne mit mir weitermachen. Und das können wir auch in 2, 3 Wochen machen.
Ich glaube, das ist, also sage ich auch schon, ich glaube, ich bin sicher, dass das durch ist. Sonst hätte sich Heiko Scholz nicht zu so einer Aussage hinreißen lassen. Erst ist, glaube ich, ein bisschen der Knackpunkt, die Funktion. Und kann gut sein, dass man sich da noch nicht komplett einig ist, welche Funktion Heiko Scholz innehaben wird. Und wie groß das Trainerteam von Thomas Stamm auch sein wird und was Thomas Stamm womöglich für eigene Vorstellungen hat. Also das ist bekannt, da bin ich mir sicher, dass das Teil des Austauschs war. Aber vielleicht hat er ja auch gesagt, ich hätte gerne den und den als Co-Trainer und der steht noch beim anderen Verein unter Vertrag und man muss jetzt gucken, ob man den kriegt. Keine Ahnung, sind wir wieder im Reich der Spekulation, aber es sollte mich am Ende schon schwer wundern, wenn Heiko Scholz nicht mehr Teil des Trainerteams der ersten Mannschaft ist.
Naja, Thomas Stamm wird natürlich auch seine, wie du gerade gesagt hast, eigene Ideen haben und sicherlich wird man da auch noch ein bisschen miteinander sprechen und sich im Austausch befinden. Ein anderer Co-Trainer ist nicht mehr da. Da sind wir jetzt so langsam bei den Abgängen. Willi Weiser, der, da sind wir bei der U19-Mannschaft, diese U19-Mannschaft damals trainiert hatte, diesen goldenen Jahrgang, wird Dynamo Dresden verlassen, sucht jetzt eine neue Herausforderung.
Fand ich eine sehr, sehr überraschende Entwicklung. Und wurde dann so irgendwie so zwischen den Zeilen mit verkauft, dafür, dass er das große Trainertalent ist. Also ich zähle jetzt mal nur mit dem Blick von außen, ne, das große Trainertalent, dem man es durchaus zugetraut hat, jetzt in dieser Schlussphase da auch mit dabei zu sein, der jetzt gerade seine Lizenz da gemacht hat, der diese A-Jugend, diesen goldenen Jahrgang betreut hat, dass man für den keine Verwendung findet, das wundert mich schon sehr. Aber vielleicht hat er auch gesagt, ich will was anderes machen und taucht demnächst als jetzt Co-Trainer von Christian Fjell in der Bundesliga bei Hertha BSC auf. Spekulation. Also reine Spekulation jetzt. War jetzt nur mal so dahingesagt.
Mhm. Ja, das wollte ich eh noch ansprechen. Was sagst du, dass der Fjell jetzt möglicherweise bei Hertha BSC ausschlägt? Ist ja auch noch Spekulation. Das zeichne ich jetzt Dienstag
aus. Krasse Entwicklung, sage ich ja. Da.
Also Nürnberg hat sich die überragende Saison gespielt, aber ich glaube, da spielen auch so menschliche Verbindungen eine Rolle, wo der Zecke Neundorf ganz gut kann, der dort bei Hertha BSC was zu sagen hat und dass er eben mit jungen Spielern arbeiten kann. Und das steht ja bei Hertha BSC eben auch ganz oben auf der Agenda.
Also ich bin da tatsächlich überrascht gewesen von der Nachricht und bin jetzt gespannt, wie sich das entwickelt.
Und bist du überrascht, dass Markus Anfang jetzt bald beim 1. FC Kaiserslautern Trainer sein wird? Das überrascht uns nicht, oder?
Dich nicht, mich nicht und ich denke auch ganz viele andere nicht, die einigermaßen nahe an der Materie sind. Es ging ja tatsächlich Gerüchte auch, dass er im vergangenen November sogar schon mal dort im Gespräch gewesen ist. Und ich habe Stimmen gehört, die haben gesagt, er war nicht nur im Gespräch, es wurde auch sogar schon verhandelt. Habe ich gehört.
Ja, das hörte ich auch. Damals hat er sich dann noch für Dynamo Dresden entschieden. Jetzt hat er sozusagen über den Umweg den Ausstieg in die zweite Bundesliga geschafft. Den haben auch einige andere Spieler, wir haben es vorhin schon erwähnt, geschafft. Zum Beispiel Kevin Ehlers oder Paul Will. Dynamo hat diese Abgänge kommuniziert. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Liste der Abgänge letzten Donnerstag, das hat, klar, waren viele Namen bekannt. Und trotzdem, wenn du dann diese ganzen Namen liest, und Leute, die mit dem Fußball weniger zu tun haben, fragen dich dann, na, haben die denn überhaupt noch einen Spieler? Wenn da 11, 12 Spieler nicht mehr da sind, mit wem spielen die da? Dann beruhigst du, sagst, eine Mannschaft hat immer so 25, 26 Spieler, ein paar Nachwuchsspieler, was ja keine Sorgen mehr. Die werden auch in der kommenden Saison mit 11 Spielern antreten. Aber trotzdem, das war erstmal ein Schlag, als diese ganzen Abgänge bekannt gegeben wurden.
Ja, ne, wir hatten ja immer so den, also was so im Hinterkopf war, so es wird keinen Umbruch geben, es haben genügend Spielervertrag und wenn dann Tatsache 13 zusammenkommen, das ist schon mal eine stattliche Zahl, das ist ja immerhin mehr als eine Anfangself, ne? Ja. Und ich sag mal so, da stecken dann auch so ein paar Personalien drin, ein paar haben wir benannt. Wir hatten Willi Weise, der gehörte jetzt nicht zu den 13 Spielern, sondern das war eher die Trainerpersonale, die da mit zwischen den Zeilen bekannt gegeben wurde. Lukas Coeto, ne, er blieb nur einen Sommer lang oder so, könnte man dann vielleicht rückblickend sagen, und war die letzten Wochen gar nicht mehr gesehen. Also das ist schon für so einen begnadeten Spieler am Ende, könnte man auch sagen, ein ganz großes Missverständnis irgendwie, diese, seine Zeit in Dresden, ne?
Ja, er hatte seinen 68-München-Moment. Also das muss man sagen, das war sein Moment. Ein, zwei Spiele außerdem noch, aber es hat ansonsten gar nicht funktioniert.
Vielleicht war es aber genau der 68-München-Moment und vor allen Dingen die Woche danach, dass er dann eben nicht gespielt hat. Vielleicht ist da auch was zerbrochen, vor allen Dingen atmosphärisch zerbrochen, was nie wieder zu kitten war.
Möglicherweise. Paul Will, über den wir ja häufig gesprochen haben, der auch ein Freund unseres Podcasts war, ihn da in diesem weißen Shirt da zu sehen, mit diesem Darmstadt-Logo, boah, ich tue mich immer noch schwer, aber es ist der Lauf der Zeit, jeder muss damit dann klarkommen, auch jeder, der so ein großes Dynamo-Herz hat. Die Spieler haben 13, 14 Jahre ihres Lebens und die müssen gucken, dass sie sich natürlich weiterentwickeln, die müssen gucken, dass sie auch ihr Geld verdienen in der Zeit und die wollen natürlich auch aufsteigen und man weiß ja auch nicht, welche Gespräche es gegeben hat. Das finde ich ja auch bei der ganzen Situation immer ganz wichtig noch zu erwähnen. Weißt du, mit welchem Spieler geredet wurde und mit welchem Spieler nicht? Also David Fischer hat uns mal gesagt, es ist mit jedem Spieler gesprochen worden. Das kann ja wohl nicht so der Fall sein, weil Kevin Ehlers hat uns ja letzte Woche gesagt, mit ihm ist zum Beispiel gar nicht gesprochen worden.
Ich habe mir das inzwischen auch so überlegt und habe vielleicht gedacht, womöglich hat David Fischer auch gesagt, es ist mit jedem Spieler gesprochen worden, den wir halten wollen. Und wir haben das nur nicht verstanden. Oder es ist irgendwie weggerutscht, weil sowohl Paul Will hat ja sehr deutlich durchklingen lassen, dass er da hätte schon nochmal irgendwie eher ein Gespräch erwartet als am Saisonende. Und auch bei Kevin Ehlers, wenn der sagt, mit mir ist gar nicht gesprochen worden. Also das steht erstmal diametral dem entgegen, was David Fischer gesagt hat. Das muss man einfach mal so konstatieren, ne? Und wirft dann irgendwo kein gutes Licht. Aber gut, du hast das gesagt, ne? So ist das Geschäft. Und Paul Will in Darmstadt finde ich jetzt wieder, er ist ja gebürtiger Hesse, es ist irgendwo auch eine geschlossene Geschichte. Und ich meine, wie gesagt, dass Darmstadt ihn haben will, ich meine, das Risiko ist jetzt auch aus Darmstädter Sicht, glaube ich, überschaubar. Paul Will ist ablösefrei, hat eine wirklich sehr, sehr grundsolide Ausbildung beim FC Bayern genossen, hat sich 4 Jahre in Dresden weiterentwickelt, ist hier zum Führungsspieler geworden. Dann ist das der nächste Schritt. Also Darmstadt geht kein großes Risiko ein. Und trotzdem ist es auch vor allen Dingen für den Paul Will, glaube ich, in Tatsache so ein Karriereschritt. Weil Darmstadt steht, glaube ich, dort, wo Dynamo gerne stehen würde. Ne? Traditionsverein, großes Publikum, aber klopft eher mal ans Tor der ersten Liga und hat mit Abstiegskampf jetzt nach unten eher nichts zu tun. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen die Vision, die Dynamo auch gerne in den nächsten Jahren irgendwie vollziehen würde.
Ja. Nächste Saison wird sicherlich schwierig für Darmstadt, weil die auch mit Umbruch haben. Aber ich finde ja, die haben mit Thorsten Lieberknecht einen meiner absoluten Lieblingstrainer. Also ich mag Thorsten Lieberknecht komplett, schon damals zu Braunschweiger Zeiten. Finde auch top, was er jetzt in Darmstadt bewerkstelligt hat. Und werde da immer leicht wehmütig, dass er ja mal hier bei Dynamo im Gespräch gewesen ist und ein heißer Kandidat gewesen ist. Und dann hat man sich für tatsächlich Mike Walpurgis entschieden und der Ausgang des Ganzen ist bekannt, aber das mal nur am Rande.
Ich finde ja stark, wenn du das als Trainer schaffst, so eine Saison, wo du ja mehr oder weniger, eher mehr und anstelle von weniger verlierst, Tabellenletzter bist, der Lauf der Dinge irgendwo absehbar ist, dass du wieder absteigen wirst, dass du das trotzdem schaffst, kommunikativ und auch in der Trainingsarbeit weiter so überzeugend zu sein, dass der Verein und auch das Umfeld sagt, du bleibst unser Trainer. Und das finde ich super stark. Kann ich mir in Dresden zum Beispiel ganz, ganz schwer vorstellen, dass das, deswegen sage ich ja auch Markus Anfang, wenn der Trainer geblieben wäre, die wären nie aufgestiegen, auch ganz, ganz schwierig, ob man mit ihm noch in eine neue Saison gehen kann, wenn das Saisonziel so verfehlt wurde. Das ist es mit Darmstadt nicht ganz vergleichbar, ne? Die waren der größte Favorit auf den Abstieg. Es ist dann so eingetreten. Und wir hatten da aber auch andere Vereine gehabt. Ich erinnere mich da an Fürth, als die mal Bundesligist waren. Die haben sich dann halt vom Trainer irgendwie getrennt, als eigentlich dann das eingetreten ist, was jeder vermutete. Weil es ist eben doch schwer, das zu schaffen, ne?
Bin ich bei dir. Und jetzt, eine Personalie müssen wir auch noch besprechen, Thomas Brendel. Wir haben ja letzte Woche diskutiert hier im Podcast, wir haben Thomas Brendel da gar nicht so groß diskutiert als Personalie. Nochmal ganz kurz, weil einige wohl auch gemeint haben, haha, habt alle über Sören Gonter diskutiert und jetzt ist der es nicht geworden. Wir haben Sören Gonter einfach mal ins Spiel mitgebracht und dass er ein heißer Kandidat gewesen wäre, ganz klar. Und dass es noch zwei andere Kandidaten gegeben hat, das haben wir da auch dargestellt. Und ich sag mal, es ist wie beim Musik Grand Prix, da haben sich die Zuschauer mehrheitlich für Kroatien entschieden und die Jury hat sich aber mehrheitlich für die Schweiz entschieden und die Schweiz ist es dann am Ende geworden. Und hier sage ich mal so, ist es am Ende Thomas Brendel geworden, weil die Jury, sprich der Aufsichtsrat, gesagt haben, wir haben in ihm das größte Vertrauen und er wird es jetzt wuppen und wir gehen da völlig ohne Vorbehalte an die ganze Sache ran. So ist jedenfalls mein Empfinden.
Vorbehalte habe ich auch nicht, überhaupt nicht, weil ich glaube, Thomas Brendel, zu meinen Mutmaßungen und Beobachtungen, derjenige ist, der am wenigsten für diese etwas ja kommunikativ verfahrene Lage etwas konnte. Nichtsdestotrotz und mache ich aus meiner Sympathie für so einen Gonter gar keinen Hehl. Nicht, weil ich den irgendwie, weil ich mit dem befreundet wäre, überhaupt nicht. Aber das haben wir letzte Woche schön ausgeführt und das hätte einen gewissen Charme gehabt, ne? Mhm. So eine junge Führungscrew. Mir ist dieser Satz, den hat, glaube ich, David Fischer gesagt, wir wollen junge Leute entwickeln und nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Finde den Satz stark, kann mich da total identifizieren damit und dachte, und genau das ist Marco Hartmann und genau das ist Sören Gonter. Ja. Weil jetzt zu sagen, der Gonter hat keine Erfahrung und so, Thomas Brendel wird jetzt beschrieben in der Pressemitteilung, die der Verein rausgegeben hat, als Kenner des deutschen Fußballs. Ja gut, aber wo hat er denn bisher gearbeitet? Das soll gar nicht gegen Thomas Brendel sprechen, aber das spricht eben auch nicht gegen Sören Gonter, ne? Ich habe die Konzepte beider nicht gesehen. Keine Ahnung, ich habe gehört, dass sich der Trainer Thomas Stamm für Sören Gonter ausgesprochen haben soll. Das nehme ich jetzt erstmal so hin. Auch da wäre es schön gewesen, wenn man praktisch als Journalist mal Fragen an den Aufsichtsrat oder an die Jury, wie du es gesagt hast, in dem Fall eben doch der Aufsichtsrat hätte stellen können. Die Chance wird kommen, ne? Thomas Brendel wird irgendwann diese Woche, nächste Woche vorgestellt. Sein offizieller Arbeitsbeginn ist ja schon der 1. Juni. Aber um deine Frage zu beantworten, einigermaßen überraschend war es dann doch, weil irgendwie hatte man dann schon irgendwo das Gefühl und es ist medial ja auch so begleitet worden, dass es zwischen Sören Gonter und Marco Pezzaioli sich entscheidet. Und am Ende war es Thomas Brendel.
Ja, manch einer sagte, die wollten dann allen zeigen, aha, wir können auch anders, nicht so, wie wir denkt, die Entscheidung treffen. Aber das wäre viel rein interpretiert. Oder siehst du da irgendwie eine Möglichkeit?
Ach du, ich halte ja am Profifußball nichts für unmöglich. Und das hat jetzt überhaupt gar nichts mit Dynamo Dresden zu tun. Da habe ich schon Sachen gehört, auch von früheren Dynamo-Spielern, die dann mal aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Da schaudert es einen ja so ein bisschen. Das ist ja wirklich, also da geht es echt ein Stück weit um Profit und da geht es echt nur um Geschäftsgebaren. Und von daher will ich im Profifußball gar nichts ausschließen.
Ich habe Sonja Pahl, das ist die Sportchefin von Radio FFH, die hat dort natürlich im hessischen Raum gut zu tun, ist gut vernetzt. Und die habe ich mal gefragt, was kannst du uns denn zu Thomas Brendel sagen? Hier Ihre Antwort.
Ja, also ich denke, mit Thomas Brendel habt ihr auf jeden Fall einen Typen erwischt, der sehr, sehr gut vernetzt ist, der beim FSV Frankfurt über viele Jahre mit durchaus bescheidenen Mitteln versucht hat, das Optimum rauszuholen. Das ist bei so einem Verein wie dem FSV Frankfurt auch gar nicht so leicht, weil der ja durchaus in den letzten Jahren mit durchaus strukturellen, finanziellen, organisatorischen Fanproblemen zu kämpfen hat und hatte. Deswegen habt ihr, denke ich, jetzt einen echt guten Typen da erwischt für euch bei Dynamo Dresden. Der Thomas Brendel ist jemand, der will bewegen und der ist auch sehr ärgerlich sich dabei. Also ich denke, gute Lösung.
Also sie spricht von einem guten Fang von Dynamo Dresden, wobei, kleiner Einschub, Thomas Brendel als auch Thomas Stamm, wir haben jetzt mit den Thomasen zu tun, haben natürlich dieses Dynamo-Umfeld noch nicht kennengelernt und die haben bislang in sehr ruhigen Gefilden gearbeitet. Stamm bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg und Brendel beim FSV Frankfurt. Mit Verlaub beim FSV Frankfurt vielleicht so rund 1000 Zuschauer. Hier in Dresden ist das Umfeld ein ganz anderes und natürlich auch die Wucht, die da auf dich zukommt. Also da müssen wir natürlich auch damit umgehen. Vor allen Dingen müssen sie dann gerade in Krisensituationen zeigen, dass sie das hier in Dresden wuppen können.
Und da sind wir wieder bei der Bewertung. Ne? Wir haben da vorhin gerade im Falle Stefan Kutschke drüber gesprochen. Wir können jetzt die beiden Thomasse, wie du sie benannt hast, ja erstmal nur nach dem bewerten, was man medial so in Erfahrung bringt. Wir können Kollegen fragen, du hast die Sonja gefragt, die hat uns was erzählt, was das für Menschen sind und wie die charakterlich aufgebaut sind und wie die in Stresssituationen umgehen, wie die in Konfliktsituationen Lösungen suchen, ob sie da kommunikativ sind, in sich gekehrt, im Berater haben, wissen wir alles nicht. Und von daher bin ich total bei dir. Lass uns einfach mal unvoreingenommen an die Sache rangehen. Ja. Und am Ende müssen sie es beweisen. Ne? Für beide ist es, ich glaube, da ist es eine abgetroschene Phrase, aber sie stimmt bei beiden halt vollkommen. Es ist der nächste Karriereschritt. Und es ist ein großer Karriereschritt. Du hast beschrieben, wo sie herkommen. Aber es ist vollkommen offen, wie sie damit umgehen. Also wie sie mit diesem Dresdner Druck, um es mal so zu formulieren, mit dieser Dynamo-Wucht, die man eben wirklich schwer beschreiben kann, aber die alle, die hier gewesen sind, immer wieder beschreiben oder dann sagen, ja doch, es ist anders. Ja. Wir müssen Dresden nicht überhöhen, überhaupt nicht, aber es ist anders. Und das fängt mit 30.000 oder 27.000 beim Sachsen-Pokalfinale an und hört natürlich irgendwo bei der Medienlandschaft, die es hier in Dresden gibt, noch lange nicht auf.
Und natürlich hört es auch nicht damit auf und damit will ich so langsam den Ausgang finden. Über die Saison haben wir hinlänglich oft diskutiert und haben versucht zu klären, woran es denn gelegen hat. Ich glaube, so richtig haben wir noch keine Lösung gefunden, was denn der Knackpunkt war für diese schlimme, schlimme Rückrunde. Aber wie gehst du jetzt an die letzte Saison ran? Stefan Kutschka, die Vereinigung, war eher vorsichtig. Hat jetzt nicht gleich wie in der Vorsaison rausgegeben, ja, wir wollen aufsteigen, logisch. Ich glaube, man wird das in der kommenden Saison so nicht nach außen tragen.
Wir haben noch was vor und du brauchst, ich glaube, Demut. Und es gibt im Verein ein Leitbild. Es wäre schön, wenn wir uns alle danach mal wieder orientieren oder daran orientieren, dass wir nicht die Größten der Welt sind, sondern dass wir uns alles mit Bescheidenheit und Fleiß arbeiten müssen. Ich glaube, dann wirst du auch wieder erfolgreiche Zeiten mit Dynamo Dresden.
Fand ich eine sehr, sehr spannende Aussage von Stefan Kutschke, die er ja mehr oder weniger ungefragt auch platziert hat. Ja. Und klang für mich so, weiß nicht, ob das abgestimmt ist oder praktisch nach Rücksprache oder Absprache mit dem Verein oder ob das so eine persönliche Empfindung von ihm war oder eine Lehre auch aus dieser Saison, um einfach Druck rauszunehmen. Das klang schon so, dass das Ziel Aufstieg jetzt nicht das allererste ist. Und dann dem gegenüber steht ein Stück weit David Fischer, der gesagt hat, im Live-Talk in Pirna, im Tom-Pauls-Theater, dass Dynamo, egal wie diese Saison ausgeht und wenn sie auch nicht aufsteigen, sehr, sehr ambitioniert in das nächste Jahr gehen werden. Dass A, Geld da ist, dass B, Dynamo nie in eine Saison gehen kann und zu sagen, wir spielen hier mal nur mit. Und von daher, ja, die werden es nicht so laut sagen. Und also die Spieler, die bisher verpflichtet wurden und gegenüberstellen, wer bisher den Verein verlassen hat, da ist schon eine kleine Differenz da. Und der Trainer ist neu, da hatte ich den Gedanken, wird das dann so sein wie bei Markus Anfang, dass man jetzt erstmal so ein erstes halbes Kennenlernjahr irgendwie für sich beanspruchen kann. Ob es ein halbes Jahr am Ende braucht und ob das immer mit vielen Niederlagen verbunden ist, sei dahingestellt. Aber es wird natürlich seine Zeit dauern, bis die Systeme ineinander greifen. Und insofern, Dynamo wird zu den Favoriten mitzählen, ob sie wollen oder nicht, aber sie sind auf keinen Fall der Top-Favorit. Darauf würde ich mich heute schon festlegen, Jens. Da brauchst du mich gar nicht erst in der ersten Folge der neuen Saison fragen.
Wer ist der Top-Favorit?
Da wiederum würde ich mich heute noch nicht festlegen wollen. Aber Sandhausen ist ja immer noch in der Verlosung. Aber habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe gesagt, die sind einer von Kandidaten. Frag mich in unserer Folge direkt vorm Saisonstart. Dann nenne ich dir meinen Top-Favoriten.
Bin gespannt. Gut, Tilo, dann machen wir ein bisschen Sommerpause. Wir hören uns natürlich dann wieder zum Trainingsstart der Sportgemeinschaft. Wie intensiv, wir alle werden das Ereignis hier in Deutschland intensiv verfolgen. Fußball-EM. Wie intensiv bist du an dem Thema dran? Ich habe so den Eindruck, naja, so die ganz große Stimmung, trotz der zwei Länderspiele im März gegen Frankreich und die Niederlande, hat dieses EM-Fieber Deutschland noch nicht gepackt. Es war damals 2006 anders, oder geht das nur mir so?
Hätte ich dich jetzt gefragt, war es 2006 wirklich anders? War da diese Sommermärchenstimmung, die wir jetzt im Nachgang echt 18 Jahre später immer noch irgendwie spüren. Also ich kann die wirklich spüren.
Oder
ich
hatte die da erste Flanke und
genau.
Offener Will in diesem genau. Wahnsinnsspiel in Dortmund, wo du im zweiten Gruppenspiel dann gegen Polen mit 1-0 gewonnen hast.
Das denke ich nämlich auch. Also im Vorfeld war die auch nicht so da. Ich glaube, der Deutsche ist, glaube ich, von seinem ganzen Naturell nicht so eine Partymaschine im Vorfeld. Und so war das, glaube ich, auch 2006. Und selbst dieser Auftaktsieg 2006, damals auch in München, war noch nicht so die Initialzündung, sondern dann erst irgendwie 3-4 Tage später in Dortmund der Siegtreffer von Neuville. Und dann eben dazu das schöne Wetter irgendwie, dann gab eins das andere. Und dann hat sich diese Sommermärchenstimmung erst so richtig entwickelt. Und ich glaube aber, das kann dies Jahr exakt identisch sein. Es wird ganz, ganz viel abhängen vom Auftreten der deutschen Mannschaft. Vor allen Dingen von den Ergebnissen wird es abhängen. Und dann kann das aber ja eine Dynamik annehmen. Dann frag mich jetzt aber bitte nicht nach dem Favoriten.
Ich habe neulich mal England als Europameister getippt. Aber England darb nun auch schon seit vielen Jahren diesen großen Titel entgegen. Und
du meinst erster Titel für Harry Kane?
Ja, sozusagen. Stimmt, Harry Kane ist so eine Sache, wo man sagen könnte, na, England wird es nicht. Aber das war nur am Rande. Dazwischen haben wir auch noch das Champions-League-Finale und deinen großen Auftritt Mitte Juni am Waldsee. Das Training läuft und ich glaube, du bist gut gerüstet für dein Comeback dann am Waldsee einem Jahr nach dem Trainingslager. Denn ins Trainingslager wird es mit Dynamo Dresden ja in diesem Jahr nicht an den Waldsee gehen.
So viel kann man schon sicher sagen. Ne? Wir warten auch auf den Sommerfahrplan, aber was man so hat Leuten hören, dürfte und sollte es und wird es wohl in den benachbarten Freistaat nach Thüringen gehen.
Also nicht an den Waldsee. Aber du bist am Waldsee und viel, viel Glück, Tino. Was ist so der Knackpunkt des Schwimmen sicherlich, oder?
Ja, also ich glaube unterm Strich, also jede Disziplin für sich ist, glaube ich, in Ordnung, habe ich jetzt so festgestellt. Das Zusammenspiel und jetzt gar nicht das der Wechsel, sage ich mal, vom Schwimmen aufs Radfahren oder vom Radfahren aufs Laufen, sondern in Summe drei Disziplinen über einen gewissen Zeitraum direkt nacheinander zu machen in einer Wettkampfatmosphäre und dann irgendwo bei 5,5, 6 Stunden irgendwo, ich glaube, das wird es am Ende sein. Und da habe ich halt so gar keine Erfahrung. Von da bin ich total neugierig und gespannt und freue mich darauf, wie das wird. Und es wird am Ende wahrscheinlich auch ein gewisses Leiden sein, aber das gehört ja dazu.
Viel Spaß beim Leiden. Uns eine schöne Sommerpause und wir hören uns dann natürlich rechtzeitig wieder. Gehen wir davon aus, so Mitte, Ende Juni sind wir wieder da bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast.
Genau, schau du, dass du auf der Route 66 nicht vom Wege abkommst, dann dürfte unsere Rückkehr dann Ende des Monats nichts im Wege stehen. Schönen Urlaub dir noch, Jens, und viele Grüße.
Ja, Tino, danke und wir sagen trotzdem noch danke an unseren Exklusivpartner, an Radeberger Silsner und wünschen auch von Radeberger eine gute Sommerpause.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.